Hallo, willkommen zu Losgelassen, dem Podcast über Aufbruch, Begegnung und ein Jahr, das den Blick auf die Welt verändert. Dem Podcast zum Internationalen Freiwilligendienst von Mission Eine Welt. Ich bin Anne. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin erzählen wir hier Geschichten von jungen Menschen, die genau das getan haben. Sie haben losgelassen und sind aufgebrochen. Wir hören Geschichten von Mut, von Zweifeln, von Begegnungen und von Momenten, die alles verändern können. Heute ist Antonia Einzinger bei uns zu Gast. Sie war von 2019 bis 2020 auf Fidschi und hat dort in einem Kindergarten gearbeitet. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Und natürlich Antonia, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat.
Schön. Was beschäftigt dich zurzeit? Was machst du gerade? Wo bist du jetzt hergekommen?
Genau, ich bin jetzt aktuell im zweiten Refjahr. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen meine schriftlichen Prüfungen und davor auch schon die Lehrprobe. Also ich werde Förderlehrerin. Genau, da bin ich jetzt ganz glücklich, dass ich die Prüfungen jetzt schon geschafft habe und dann nur noch die mündlichen anstehen und ja.
Du hast ja vor 7 Jahren deinen Freiwilligendienst mit Mission Eine Welt gemacht. Wie tief musst du jetzt ins Gedächtnis graben, um die Erinnerungen von deinem freiwilligen Jahr wieder hochzuholen?
Boah, also wenn wir jetzt so 6, 7 Jahre, das hört sich schon so unglaublich lang an, aber fühlt sich auch lang an, aber auch irgendwie nicht. Also die Erinnerungen sind tatsächlich sehr präsent immer noch bei mir und sind sehr lieb gewonnene Erinnerungen, die ich gerne mir aufrufe, ja.
Und wenn du jetzt das Ja in einem Gefühl beschreiben sollst, welches Gefühl wäre das?
Veränderung, glaube ich, und Wachstum, weil ich in dem Jahr ganz viel über mich, über das Leben, über die Welt, über unsere sozialen Konstrukte, über alles irgendwie nachdenken und lernen durfte. Und Veränderung, weil man geht dann weg von zu Hause, dann kommt man eben neu an in seinem Land. Das ist eine super große Veränderung. Und dann eben auch, wie man sich halt selber in dem Jahr verändert.
Ja, bevor wir jetzt so über die Zeit auf Fidschi sprechen, bitte ich dich nochmal an die Zeit davor zu erinnern. Und vielleicht kannst du uns erzählen, was dich dazu bewegt hat, dich überhaupt für so einen Freiwilligendienst zu bewerben.
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich meinen Freund in Neuseeland besucht habe, weil er da seinen Work and Travel gemacht hat, ganz klassisch, so nach dem Abi. Und da habe ich dann ihn besucht und dann hat mich so die Lust nach der großen, weiten Welt in den Fingern und Füßen gekitzelt, mehr oder weniger. Und dann wollte ich das halt auch unbedingt machen. Und er hatte dann da mal so beiläufig erwähnt, dass er vielleicht über den Rückweg irgendwie vielleicht über Fidschi fliegt und dass sie dann da irgendwie noch ein paar Wochen Urlaub machen. Und dann war ich so, oh, das will ich auch. Aber ich wollte halt jetzt eben nicht nur für mich reisen, um des Reisens willen, sondern ich wollte, wenn ich dann mir schon so viel Zeit nehme, auch irgendwie was Sinnvolleres noch machen, als nur für mich zu reisen, sondern irgendwie was dann auch zurückzugeben. Und dann kam ich eigentlich ganz schnell drauf, dass ich halt so einen Freiwilligendienst machen möchte. Und dann habe ich mich eben informiert, wo man das machen kann oder welche Organisation eben, weil ich hatte dann wirklich schon so Fidschi irgendwie im Kopf, wo vielleicht eine Organisation Fidschi eben auch mit anbietet. Und dann bin ich auf Mission Eine Welt gestoßen, was für mich jetzt nicht unbekannt war, weil ich 20 Minuten von Detlefsau, also von Heimat der Mission Eine Welt weg wohne. Deswegen kannte ich das schon immer. Und dann war ich so, okay, probiere ich es doch mal, bewerbe ich mich mal. Und dann wurde ich auch zum Auswahlwochenende eben eingeladen und war da immer noch nicht, also ich, so ein ganzes Jahr war für mich halt einfach so, oh Gott, das ist ja so lang, so ein halbes Jahr wäre irgendwie entspannter gewesen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass das ein ganzes Jahr ist. Und dann war ich aber eher so da, okay, ich schau mal, ob ich es überhaupt bekomme, mal gucken, war da nicht so ganz sicher. Und dann, als ich dann eben die Rückmeldung bekommen habe, dass sie mich für den Freiwilligendienst haben wollen und eben auch für meine Wunscheinsatzstelle eben in Fidschi, weil hätte ja auch sein können, dass ihr mich auf einer anderen Stelle eher gesehen hättet. Mhm. Und dann war ich so, ja, okay, also das gibt ja nur eine Stelle dafür und es waren viele da, die eben auch unbedingt gerne gehabt haben, hätten wollen. Und dann war ich so, okay, jetzt bist du schon so weit gekommen und die Chance hast du eigentlich nur einmal, so was Besonderes machen zu dürfen. Und das ist dann schon so Fügung dass jetzt alles so geklappt hat und dann gehe ich jetzt den Weg.
Das heißt, dann hattest du die Zusage für Fidschi.
Genau, und dann habe ich tatsächlich, also dann ging es trotzdem nochmal das Bangen, also viele Pro- und Kontralisten und Gespräche und Gebete, bis ich dann halt wirklich an dem Punkt war, so ja, also es hat ja jetzt einen Grund, dass ich das so bekommen habe. Und das wäre sowas, so eine Sache, glaube ich, die man dann eher bereut, wenn man sie nicht macht, als ja, wenn man es macht. Genau.
Zurück zu, man bereut es, wenn man es nicht macht. Die Zusage war da. Wie hat dein Umfeld denn reagiert, als du dann erzählt hast, ja, ich habe jetzt die Zusage?
Ja, ich glaube, für manche war es nicht so ganz verständlich. Also ich habe eine Ausbildung vorher gemacht. Also ich war nicht dann frisch nach der Schule oder nach dem Abi. Und dann war ich eben mit meiner Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau fertig. Mhm. Und dann wird eigentlich schon so davon ausgegangen, dass man jetzt halt das Arbeiten anfängt und Geld verdient und dann nicht nochmal irgendwie ja, groß ins Ausland geht, wo man dann kein Geld verdient und irgendwie ja jetzt nicht so diesen Berufsweg direkt einschlägt. Und ja, deswegen, das war erstmal bei ein paar Leuten so, okay, warum machst du das jetzt überhaupt? Aber es war auch viel Unterstützung da, wo eben da ja, mach das jetzt bist du jung, jetzt hast du die Möglichkeit. Und natürlich waren auch meine Familie und so ein Stück weit traurig, wenn ne, die Tochter dann für ein Jahr so weit weggeht oder mein Freund natürlich auch oder Freundinnen. Aber da waren dann auch alle so supportive, dass die halt gesagt haben, ja, also wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Und das hat mir auch sehr gut getan, den Rückhalt zu haben.
Und weißt du noch, wovor du selber so Respekt hattest oder auch Angst, wenn du so an das Jahr gedacht hast?
Vor der Länge. Mhm. Also wie gesagt, am Anfang habe ich mir gesagt, ja, ein halbes Jahr, das reicht ja und dann können wir zurückkommen. Und einfach, dass ein Jahr einfach so lang ist und dass man halt gegebenenfalls zu Hause so viel verpasst irgendwie. Ja, das war eigentlich so meine größte Angst. Und dass man halt so weit weg ist, dass also von daheim und der Family, wenn man vorher noch nie alleine gewohnt hat, dann so wirklich so den Auszug da auch zu haben und dann nicht irgendwie, dass man jetzt in 20 Minuten dann wieder bei der Family ist, sondern halt ja 35 Stunden, wenn es gut läuft.
Also vielleicht kannst du uns mal mitnehmen zu dem Moment der Abreise. Mit wem bist du zum Flughafen gegangen? Wie war der Abend davor? Kannst du dich da noch dran erinnern oder ist das jetzt schon so weit weg?
Also Packen war schon chaotisch ein bisschen. Man hat dann ja so viele Sachen auf der Liste, die man am besten mitnehmen soll und schaut sich dann noch im Internet irgendwelche Vlogs an oder Pack My Bag, keine Ahnung was. Und irgendwie braucht man dann so viele Sachen doch noch. Und ja, und zum Flughafen hat man mit dann meine Eltern und meinen Freund gebracht. Ich bin von Frankfurt aus geflogen. Es war auch das erste Mal, dass ich in Frankfurt am Flughafen war. Und dann ist da ja gleich so eine internationale Aufbruchstimmung und so. Und ja, habe dann da auch nochmal ordentlich geweint. Das war dann auch nochmal gut. Und ja, dann schaut man sich um und dann ist man schon durch einen Sicherheitscheck durch. Und dann geht es ja dann eigentlich immer ganz schnell. Ja, aber es war auf jeden Fall gut, dass mich dann meine Eltern und mein Freund hingebracht haben und dass die auch nochmal so mich ja so geschickt haben und dass es in Ordnung war für alle. Und ja. Und dann ist man so in diesem Prozess da drin. Das geht dann ja weiter. Also ich bin damals dann über Seoul geflogen. Mhm. Also von Frankfurt 10 Stunden nach Seoul. In Seoul hatte ich dann, glaube ich, 7 Stunden sogar Aufenthalt. Das ist aber ein sehr schöner Flughafen. Und dann ging es nochmal 10 Stunden weiter von Seoul nach Nandi. Nandi ist nicht die Hauptstadt von Fidschi, das ist Suva, aber Nandi ist der, wie bei uns Frankfurt Main, also wo halt der internationale größte Flughafen ist. Und da bin ich dann angekommen.
Mhm. Und wie war das Ankommen dann für dich?
Also man hat ja, also es sind immer zwischen 10 bis 12 Stunden Zeitunterschied, also Zeitverschiebung, je nachdem, ob wir auch unsere Zeitverschiebung haben oder in Fidschi eben auch die Zeitverschiebung ist. Und dann kommst du natürlich an, nach 35 Stunden Flug, komplett fertig mit der Welt irgendwie. Und ja, da ist dann natürlich erstmal das Klima ganz anders. Das ist halt wie bei uns im Tiergarten im Tropenhaus oder so, wo halt wirklich Luftfeuchtigkeit von 80% dich erstmal trifft und auf einmal ist alles warm und andere Gerüche und alles. Und ja, das war dann schon ganz neu halt dann da so anzukommen. Mhm. Ja. Ich wurde dann abgeholt von meinem Mentor, vom Ralf. Und dann sind wir dann eben noch mit dem Auto, fährt man dann nochmal so 4 Stunden von Nandi nach Suva. Mhm. Ja, und also er ist eben Deutscher und hat dann eben auch über Mission eine Welt am PTC eben unterrichtet und ja, konnte mir dann immer ganz viel auch erklären und es war auch dann schön, jemanden Deutsches so als Ansprechpartner zu haben bei Fragen, die ich halt einfach wegen kulturellen Unterschieden nicht so verstanden habe oder so.
Mhm. Vielleicht kannst du jetzt gleich nochmal drauf eingehen, wo du gearbeitet hast.
Ja, genau.
Und dann würde mich auch noch interessieren, welche Fragen du hast jetzt gesagt, wegen kulturellen Unterschieden, welche Fragen du dann so auch besprochen hast.
Ja.
Aber erstmal, wo hast du gearbeitet?
Genau, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, weil es heißt immer PTC. PTC ist das Pacific Theological College. Das gibt es jetzt so aber gar nicht mehr. Jetzt heißt es PCU, weil das College eben zu einem University wurde. Jetzt heißt es Pacific University. Genau. Und man kann sich das halt vorstellen wie einen großen Schulcampus eigentlich. Und da waren eben ganz viele Studierende aus dem ganzen Pazifik, also aus Samoa, aus Tuvalu, aus Tahiti, aus PNG, also aus ganz vielen Ländern des Pazifiks, die eben dann an das PTC kommen und da eben Theologie dann weiter studieren. Und eigentlich waren die dann alle schon Pfarrer und waren dann da, um ihre Bachelor- und der Masterarbeit eben zu schreiben. Und deswegen waren die dann alle nicht jetzt wie bei uns der klassische Student, der jetzt halt irgendwie Anfang 20 ist, sondern die waren dann alle eigentlich schon Ende 20, Anfang 30, die dann meistens schon verheiratet und mit Kindern eben zum Studieren dann nochmal gekommen sind. Und die haben dann alle auf dem Campus mit gewohnt. Also es waren so kleine Hütten, Wohnungen aneinander. Und genau, da hatte ich dann eben auch meine Wohnung, meine erste eigene Wohnung war das dann für mich auch, das erste Mal alleine wohnen. Und da hatte ich dann drei verschiedene Einsatzstellen auf dem Campus und zwar einmal eben im Kindergarten. Kindi hat man da immer gesagt. Und da waren dann eben Kinder von den Studierenden, aber auch Kinder von außerhalb. Dann war ich eigentlich immer vormittags und dann war ich zweimal nachmittags und abends in der Bibliothek. Die hatten die eben auch vor Ort, wo dann eben die Studierenden ihre Fachliteratur ausgeliehen haben. Und habe da einfach unterstützt, die Bücher wieder aufgeräumt, sortiert, beschriftet, solche Sachen. Und dann war ich noch im IMR, noch so eine andere Abkürzung für das Institute for Mission and Research. Und die haben Arbeit oder immer noch leisten Arbeit auch im ganzen Pazifik, um eben Gemeinden zu unterstützen durch verschiedene Angebote und Arbeiten, zum Beispiel haben die Präventionsworkshops für Gewalt gegen Frauen, ganz viel gegen Klimawandel und solche Sachen, einfach um die Leute in den Gemeinden überall wirklich mit dem zu unterstützen, was sie halt brauchen, eben von außerhalb.
Genau. Und da hast du dann auch mitgearbeitet?
Genau, und das war dann einfach im Office Arbeit, also irgendwelche Präsentationen vorzubereiten oder Dokumente zu schreiben oder zu überarbeiten. Und da war ich dann auch mal auf einer Tagung und so mit dabei und durfte auch die Arbeit dann wirklich vor Ort miterleben. Ja. Und es war richtig cool, so eine Mischung zu haben zwischen drei verschiedenen Aufgabenbereichen. Langweilig wurde es da auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, wenn ich also jetzt 5 Tage die ganze Zeit nur im Kindergarten gewesen wäre, wäre das, glaube ich, auch nicht so auslastend für mich gewesen, wie ich jetzt wirklich einmal das und einmal das und einmal das. Und so habe ich halt auch super viele Leute kennengelernt, weil ich ja ganz viele verschiedene Teams hatte und konnte so auch wirklich viel Einblick in das ganze Leben am PEC bekommen. Ja.
Und was war denn so die Sprache, in der du gearbeitet hast?
Englisch. Also auf Fidschi spricht man 3 Amtssprachen, also Fidschianisch, Hindi und Englisch. Hindi, weil ganz viele Inder in Fidschi leben, die damals eben, also jetzt sagt man Indo-Fidschians, weil jetzt sind die ja eigentlich auch schon über 100 Jahre, also auf Fidschi, deswegen sind sie ja auch Fidschianer, aber halt einfach mit einem anderen Hintergrund, weil eben also Fidschi war britische Kronkolonie und die Briten haben dann aus ihren Kolonien in Indien Arbeiter oder halt Menschen verschleppt, um in Fidschi auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Und das ist auch ganz spannend, weil diese zwei Kulturen halt so nebenher sind, aber da eigentlich trotzdem wenig Vermischung stattfindet. Und deswegen gibt es auch die Feiertage, die man eben im Hinduismus feiert. Und die haben auch Tempel vor Ort. Und also dieses Ganze mit den vielen Farben oder Opfergaben oder sowas, das ist dann da auch präsent, aber es ist halt eine ganz andere Bubble dann einfach nochmal, wie das Fidschianisch-Fidschianische, sage ich jetzt mal, ja.
Und wie sah dann ein normaler Tag für dich aus?
Ich bin in der Früh aufgestanden. Ich habe dann oft versucht, in der Früh noch ein bisschen Sport zu machen, weil sonst es einfach über den Tag so warm wurde, dass man dann irgendwie auch so faul wurde, dass man sich nicht mehr bewegt hat durch die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Und dann habe ich es manchmal in der Früh versucht. Und dann war um 8.20 Uhr, glaube ich, oder um 8 Uhr, naja, irgendwann da in den Dreh, war dann erstmal Chapel. Also war dann ein Morgen, gemeinsamer Morgenstart, wo dann einer von den Studierenden den Impuls vorbereitet hat und man halt dann noch ein Lied gesungen hat. Und ja, und immer freitags, meine ich, war auch immer Abendmahl. Mhm. Und dann sind da die Studierenden zu ihren Studierendensachen gegangen oder halt zu ihren Vorlesungen oder halt zu ihrem Schreiben von irgendwelchen Theses oder so. Und ich habe dann immer angefangen, eben im Kindi zu arbeiten. Und da gab es dann zwei Gruppen. Und es waren mit mir dann vier Teacher. Also wir wurden immer Teacher. Ich war ein Teacher Tony. Also so haben die Kinder dann einen genannt, weil die Erziehung da autoritärer ist als wie bei uns, würde ich sagen. Und dann war ich da immer bis nach Mittag. Dann habe ich Mittagspause gemacht. Da war ich dann entweder mit den Teachers vor Ort und die Kinder haben halt dann Mittagspause gehabt und wir haben dann was gegessen oder ich habe daheim kurz was gegessen und dann bin ich eben weiter entweder in die Bibliothek oder ins IMA. Genau, und dann habe ich entweder bis um 16 Uhr oder 17 Uhr gearbeitet oder ich hatte länger Pause und wenn ich dann die Nachtschicht in der Bücherei hatte, also Nachtschicht hört sich jetzt so lange, also es ging ja, von 6 bis 10 war das dann noch, aber es war auch entspannt. Mhm. Ja.
Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du beim Packen dir Vlogs angeschaut hast und verschiedene Dinge, die von den Dingen, die du gepackt hast. Wie viel hast du dann am Ende gebraucht?
Ich glaube, dass doch schon ein paar Sachen hilfreich waren. Also halt diese Stecker mit mehrfacher Funktion irgendwie in vielen verschiedenen Anschlüssen oder irgendwie eine Handyhülle, die wasserfest ist oder halt diese Multifunktionshandtücher, diese Mikrofaserdinger, diese kleinen, die man mal einfach schnell einpacken kann. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst alles noch. Also Packing Cubes oder so, die waren auch echt hilfreich.
Packing Cubes?
Das sind eigentlich halt wie so kleine Tüten, wo man Sachen reinpackt, aber die sind aus Stoff mehr oder weniger, dass man jetzt halt alle Tops zueinander tut und dann kann man die mehr rollen und dann kann man da irgendwie platzsparender packen.
Ah.
Ja, kann ich empfehlen.
Okay.
Ja, aber vorhin hast du auch noch gefragt, was Sachen waren an Unterschieden, die ich
genau, die du mit deinem Mentor besprochen hast. Hm?
Ja, da fallen mir jetzt gerade gar nicht mehr so viele Sachen ein, aber es ist schon grundlegend anders gewesen. Also viel mit der Körpersprache zum Beispiel, die da einfach anders oder mit Gestik und Mimik, die anders verwendet wird in Fidschi, mit wo Handbewegungen, die bei uns eher sagen, okay, geh weg, heißt da dann eher komm her oder damit auch ganz viel eben mit den Augenbrauen oder mit den Augen nur so gesprochen und um das erstmal so zu checken, okay, das ist jetzt ein Ja oder Nein, sowas hat gebraucht oder der Rolle der Frau in der Gemeinde zum Beispiel, das ist da halt einfach auch noch sehr konservativ am PTC, also man hat da auch jetzt nicht, also man hat die Schultern bedeckt und eben eigentlich Röcke bis immer übers Knie halt angehabt. Sowas, gut, das wusste ich auch schon vorher. Aber auch sonntags zum Beispiel ist da halt wirklich so ein richtiger Feiertag. Nicht so wie bei uns, dass irgendwie trotzdem alles möglich ist, sondern da ist man wirklich eigentlich halt in der Früh im Gottesdienst und dann macht man eigentlich nichts. Ist auch nicht so, dass man dann irgendwie Sonntag dann noch großartig Sport macht oder irgendwas, sondern da ist man dann wirklich nur mit der Family und am Entspannen mehr oder weniger.
Und jetzt hattest du ja keine Familie. Was hast du dann an den Sonntagen gemacht?
Ich war manchmal eingeladen, um mitzugehen in die jeweilige Kirche, wo die Familie eben war. Oder war dann eben beim Ralf auch und der hab dann da mitessen dürfen. Und ja, das war auch immer schön, dann da Gemeinschaft zu haben. Oder ich hab mal am Wochenende einen Ausflug gemacht oder so. Oder einfach auch mal Ruhe gebraucht, weil jetzt auch die Woche dann anstrengend war. Und dann war das auch mal gut, mal einen Tag wirklich zu haben, wo man bewusst sich ausgeruht hat.
Mhm. Welchen Ausgleich hattest du denn dann so zur Arbeit?
Ich habe es sehr genossen, immer einkaufen zu gehen, also auf dem Markt, das frische Obst und Gemüse zu kaufen. Das war immer toll und dann ist man immer mit dem Bus in die Stadt gefahren und die Busse sind da halt offen an den Seiten, also es sind keine Fenster drin, sondern dann zieht ihr, also es war, das PDC war auch direkt am Meer. Das hört sich jetzt schöner an, als es ist, weil das Meer da, das ist jetzt nicht das, was man jetzt, weil wenn man jetzt an die Fidschi-Inseln denkt, denkt man ja wirklich an Sandstrand und Palmen und das gibt's auf jeden Fall, kristallklares Wasser ist alles da, aber nicht jetzt in der Hauptstadt. Da ist einfach dann die Seawall, also da ist Beton und dann ist das Meer und das Meer ist, schaut aus wie ein See. Also ich habe dann am Anfang gedacht, ja, ich kann jetzt nicht jeden Morgen schwimmen gehen. Ja, aber da will man nicht schwimmen. Naja, auf jeden Fall, aber wenn der Bus dann da lang fährt, hast du dann die Meeresbrise im Gesicht und dann war das einfach dann mit einer Kokosnuss so, auch dann so nach Hause fahren wieder mit den ganzen Einkäufen. Das war immer richtig schön. Oder wir haben mit der Youth, also es gab ganz viele Jugendliche eben vor Ort, von den Kindern, von den Studierenden oder von denen, die da gearbeitet haben. Und dann haben wir meistens, war dann, nachdem die auch von der Schule und fertig waren mit ihren Arbeiten, war dann immer was los auf dem Volleyballplatz oder auf dem Rugbyplatz. Und da war ich dann einfach auch mal mit dabei. Oder wir hatten dann auch oft noch mit der Youth Proben für irgendwelche Aufführungen von Festen, wo wir dann Tänze einstudiert haben und sowas. Und das war auch dann ein schöner Ausgleich. Und es hat natürlich auch gedauert, da Anschluss zu finden mit den Leuten dann vor Ort, weil du bist ja der Ausländer und hast ja keine Ahnung von nichts. Und das ist ja alles schon eine Gemeinschaft, die sich schon ewig kennen und die schon befreundet sind. Und es dauert natürlich dann erstmal, bis man da Anschluss findet. Aber ja, das war dann echt immer schön.
Was ist so eine Begegnung oder vielleicht auch mehrere Begegnungen, die auch bis heute bleiben und ja, die für dich einfach so jetzt besonders waren oder erzählenswert?
Ich durfte einmal mit in den fidschianischen Gottesdienst gehen. Da war ich eben auch von der Familie mit eingeladen. Und das war ganz schön, weil in einem PDC sind ja ganz viele verschiedene Nationen miteinander. Und dann war das einfach schön, wirklich diesen puren fidschianischen Gottesdienst mal so mitzubekommen. Und dann war ich da auch noch zum Essen mit eingeladen. Und ja, das war einfach richtig schön, da in die Kultur so eintauchen zu dürfen und das und da ja mitgenommen zu werden. Das war richtig schön. Ja.
Und wenn du uns jetzt nochmal mitnehmen kannst zu einem Ort, du hast uns jetzt schon ein bisschen im Bus mitgenommen und die Meerbrise, ich habe es schon so ein bisschen gerochen. Was war denn so dein Lieblingsort und wie hat es sich da angefühlt, wie hat es gerochen, was hast du da gehört, wie hat es ausgesehen?
Eigentlich auch an der Seawall einfach da spazieren zu gehen, also man ist ungefähr so eine Dreiviertelstunde, wenn man gelaufen ist, in die Stadt gelaufen, aber man konnte ja auch an der Seawall in die andere Richtung laufen können und dann waren da so kleine Mangrovenwälder auch, also es hat manchmal dann auch so ein bisschen modrig gerochen, aber sonst war dann halt eben auch die Meeresbrise und ja, das war einfach so schön, da auch oft dann abends dann noch den Sonnenuntergang anzuschauen, weil da wirklich dann ja nur Meer ist und man da halt diese Freiheit am Meer so spüren konnte und das war echt immer richtig, das habe ich sehr genossen, dass man da einfach, also 5 Minuten war man halt dann am Meer, auch wenn das jetzt nicht
also 5 Minuten Sandstrand von deiner war. Wohnung?
Ja, genau.
Und dann warst du da am Meer?
Ja, also wir waren das letzte Gebäude, sage ich mal, und dann war halt Wiese und dann kam eben schon eine Straße und dann war das Meer eben da, ja. Also man hat das Meer auch gehört in meiner Wohnung so, ja, das war cool.
Und nochmal zurück zu den Menschen, die du getroffen hast. Jetzt hast du erzählt, besonders war für dich, wie du da mit in den Gottesdienst genommen wurdest. Welche Begegnungen gab es noch und mit wem hast du vielleicht auch heute noch Kontakt aus der Zeit?
Eben die Begegnung mit der Youth waren eben ganz schön. Da haben sich dann eben auch Freundschaften entwickelt. Und natürlich jetzt, wo man halt so vernetzt ist mit, also in Fidschi ist Facebook auch noch so ein großes Ding. Da habe ich mir damals auch Facebook in dem Zug gemacht, weil ich hatte das gar nicht. Mhm. Aber alle waren da halt eher auf Facebook statt auf Instagram. Und da ist man jetzt halt immer noch so ein bisschen in Verbindung und bekommt mit, wenn dann jemand, ja, also mittlerweile halt dann heiratet oder Kinder bekommt. Und dann denkt man so, okay, wow, verrückt, wie die Zeit vergeht. Und auch auf Instagram, wenn man das dann so sieht. Und mit ein paar Leuten habe ich immer noch guten Kontakt, wo man halt wirklich auf die Stories reagiert oder dann auch mal eben den Videocall dann halt nochmal hat. Und ja, genau, ist dann schön, wenn man dann so über die Zeit hin trotzdem in Verbindung bleibt, auch wenn man so ein unterschiedliches Leben und so eine unterschiedliche Realität dann ja auch lebt, ja. Mhm.
Und du hast auch vorhin gesagt, dass es auch ein bisschen gedauert hat, ne, bis du dann so dich Teil der Gemeinschaft gefühlt hast. Was würdest du sagen, wann war so der Wendepunkt oder?
Eigentlich, also ich, da kommt bestimmt dann ja auch noch drauf, wo du mich dann fragst. Ich war ja wegen Corona nicht das ganze Jahr dann eben da. Und ich war eben 7 Monate vor Ort. Und eigentlich finde ich erst, dass nach einem halben Jahr man so richtig, richtig dann angekommen und auch akzeptiert mehr oder wurde. Also es war jetzt nie, dass ich da jetzt was Negatives erfahren habe. Aber natürlich bist du halt trotzdem immer die Weiße aus Deutschland, ne, die Europäerin. Und ja, ich glaube schon, dass es eigentlich so ein halbes Jahr war, bis man dann ja wirklich mehr tiefere Verbindungen mit Leuten dann hat eben aufbauen können. Ja.
Ja, dann können wir gern gleich drüber sprechen, wie das für dich geendet ist, weil es ja doch sehr abrupt war.
Ja, ja, das war schon. War schon sehr hart. Also ich war ja eben 19 auf 20 in Fidschi und im März 2020 ging das dann ja alles los mit Corona und ich habe das da gar nicht so mitbekommen am Anfang, weil ich halt keine Nachrichten geschaut habe und mir das dann auch wurscht war, was da jetzt irgendwo anders los ist. Und dann wurde es ja aber immer größer und größer und dann auch so, ich weiß noch, dass dann die Frau von Ralf auch so gesagt hat, ja, mal schauen und also sie hat dann auch schon so gemeint, ja, mal gucken, wie das so vielleicht mit dem Freiwilligendienst ist und so. Und ich habe das halt so ein bisschen abgetan, weil ich meinte, ja, das wird sich schon wieder von alleine regeln. Und dann kam aber dann die E-Mail von Mission eine Welt, dass eben das vom Ministerium ja eben auch auskam, dass ja die Freiwilligendienstleistenden wieder zurück nach Deutschland geholt werden sollen, weil man halt ja eben nicht weiß, wie es weitergeht und wie die Lage eben ausschaut. Und das war schon ein ja, Schlag ins Gesicht für mich irgendwie, weil es mir dann nach einem halben Jahr, also ich hatte ja auch, ne, also ich habe da jetzt, haben wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet, aber es gab ja auch schwierige Zeiten, wenn man dann allein am Anfang in einem Land ankommt, trotzdem nicht jetzt Fidschi spricht, sondern nur Englisch und das dann auch nicht besonders gut am Anfang. Und dann man ja trotzdem so auf sich allein gestellt ist, weg von Familie, Freunde, etc. und anderes Klima. Dann ist man mal krank und krank allein ist nie schön. Aber okay, so und dann nach einem halben Jahr eben, wie gesagt, habe ich mich wirklich angekommen gefühlt und hatte dann eben auch Freundschaften knüpfen können, die mehr als nur so ein oberflächliches Hihihaha waren, sondern wirklich, wo man sich schön unterhalten kann, der auch über tiefer gehende Sachen und auch in der Arbeit war ich dann überall in allen Bereichen angekommen musste, was ich zu tun habe und konnte auch eigenständig halt Sachen erledigen und konnte auch eine Hilfe sein und nicht nur irgendwie so ein Klotz, sag ich mal, weil am Anfang weiß ja noch nicht, wie die Abläufe sind und dann braucht man ja erstmal viel Einarbeitung. So, okay, auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich mich zu Hause in Fidschi gefühlt und dann, ja, fand ich das schon so, ja, nur noch 5 Monate, was? Ich will hier immer bleiben. Und dann war das halt sehr schlimm für mich, dass dann die Nachricht kam. Und es ging dann auch richtig schnell. Also innerhalb von dann 2 Tage später, nachdem ich die E-Mail bekommen habe, kam dann eben auch die Info, dass in 2 Tagen halt mein Flug ist. Und dann waren das halt eigentlich ja insgesamt 4 Tage von dem, okay, der Freiwilligendienst wird abgebrochen, bis zu, ich fliege jetzt. Und das war schon sehr heftig für mich, weil halt dieser Verabschiedungsprozess dann ja eigentlich nur 2 Tage irgendwie war und dann muss man irgendwie sein neues Leben wieder in eine Tasche packen. Irgendwie noch schauen, was bringt man vielleicht irgendwem noch mit? Wen kann ich wo noch verabschieden? Ja, zu dem über, also das war sowieso ein Chaos, weil mein Freund auf dem Weg zu mir war. Mhm. Und der.
Als du das erfahren hast?
Genau, also als ich das erfahren habe, hatte das, das war ja auch alles schon gebucht und so. Und dann waren wir so, ja, vielleicht bin ich ja trotzdem noch 3 Wochen da, das wird vielleicht noch dauern, ist egal. Okay, er fliegt auf jeden Fall zu mir. Und als er dann in Dubai war, kam dann eben die Info, dass ich halt in 2 Tagen dann fliegen werde. Und dann war er aber ja schon so ein. Komplett in dem Flugprozess, das brichst du ja dann auch nicht ab. Die Taschen sind dann schon da und du bist auf dem Weg zum nächsten Flieger. Und dann hatte ich ihn ja auch noch mehr oder weniger als, also war noch verantwortlich für ihn, wenn er dann da über 30 Stunden zu mir fliegt und mit dem Jetlag. Und dann ist es ja doch einfach ein anderes Land mit anderen Gegebenheiten. Und ja, das war dann auch noch obendrauf, also als, hört sich jetzt hart an, als Belastung, aber ich war ja mit mir selber so dolle beschäftigt, dass es dann natürlich dann ihn noch vom Flughafen abholen. Und dann war es natürlich auch so, dass die am PTC nicht unbedingt wollten, dass er jetzt in den Campus halt kommt, weil man ja nicht wusste, hat er sich vielleicht irgendwo auf dem Weg eingefangen. Da war ja wirklich, war ja, wusste man ja nicht, wie schlimm jetzt das Corona ist und was. Und dann war das ja wirklich nicht so leicht. Ja.
Ja, das klingt herausfordernd. Wo hat er denn dann am Ende geschlafen oder?
In irgendeiner Absteige in Suva. Also das war wirklich nur ein Raum mit einem Bett.
Oh Mann.
Ja.
Aber konnte dich dann besuchen auf dem Campus oder war
nee,
das wirklich?
Nee, er hat dann auch nie mein. Nee, das wollten sie dann nicht. Also kann ich auch irgendwo verstehen. Nee, er hat dann, also er war dann da, aber er hat dann halt nie meine Wohnung oder das PTC dann eigentlich gesehen. Also er ist jetzt nicht so der Fan von Schwitschi geworden innerhalb von den 2 Tagen.
Ja, klar.
Ja, genau.
Und dann seid ihr gemeinsam.
Genau, wir haben, es hat dann, also hat uns dann Mission eine Welt und das Reisebüro dann eben auch gut helfen können, dass dann er auch noch einen Rückflug bekommen hat. Mhm. Und dann hatten wir wirklich den letzten Flug raus von Fidschi und auch, wir sind dann über Singapur geflogen. Ja, und da hatten wir auch den letzten Flug. Und also da sind wir dann nach München dann geflogen. Ja. Und das, da waren wir dann über, also waren wir 72 Stunden unterwegs, weil da die Wartezeiten halt dann an den Flughäfen auch so krass waren, weil halt alle Flüge halt schon voll waren eigentlich, ja.
Und wie war dann dein Abschied von den Menschen, von den Kindern? Konntest du dich überhaupt noch verabschieden? Das war ja wirklich alles ganz.
Ja, sehr abrupt auf jeden Fall. Also bei den Kindern haben es ja auch nicht verstanden. Warum ich, vor allem in Fidschi war ja noch alles normal. Da war dann noch kein Corona eben da. Und da hat es auch nicht jeder halt verstanden, so, warum ich jetzt halt überhaupt gehen muss, wenn doch hier alles gut ist. Und ja, ich auch nicht. Ich wäre auch lieber einfach gern da geblieben. Aber man konnte es ja nicht abschätzen. Und wenn dann irgendwas ist und man halt nicht mehr aus dem Land rauskommt, ist ja auch nicht gut. Und ich hatte dann noch einen Verabschiedungsgottesdienst eben in der Chapel dann vor Ort. Und das war richtig schön. Da habe ich auch trotzdem Wasser geheult. Aber das hat gut getan. Und dann mit der Youth habe ich dann tatsächlich den Abend dann davor, also da war David dann schon wieder in Nandi und hat da auf den, also David ist mein Freund, dann auf den Flug gewartet und ich habe dann da an dem Abend dann noch mit den Leuten vor Ort gefeiert. Und das war dann traurig, aber war schön, weil dann halt alle auch nochmal da waren und ja, genau. Und dann bin ich in der Früh dann eben auch nach Nandi und dann weg.
Also haben deine Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen das trotzdem noch irgendwie geschafft, dich da zu verabschieden und was zu organisieren.
Mhm. Ja, zum Glück. Also es war schön, aber halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte, wenn ich an so meine Verabschiedung so grundsätzlich gedacht hätte. Mhm. Ja.
Jetzt hast du vorhin auch von den herausfordernden Momenten nochmal erzählt. Also der Abschied ist klingt nach einem sehr herausfordernden Moment, weil das ja auch gar nicht selbstbestimmt war, selbst entschieden. Aber auch davor die Momente. Was hat dir denn geholfen, aus diesen herausfordernden Momenten herauszukommen? Also du hast jetzt Krankheit erzählt, Sprache ist überfordern, man kennt niemand. Was oder wer hat dir da geholfen?
Also ich glaube, ich habe mich immer ein bisschen selber damit arrangiert. aber auch einfach der Kontakt dann nach Hause. Und ja, ich weiß nicht, habe ich trotzdem wohlgefühlt, es war trotzdem schön. Aber es gibt natürlich Momente, also gerade am Anfang war es schon, da kannte ich dann ja auch noch niemanden und dann bist du da erstmal allein in deiner Wohnung und bist so, okay, jetzt bin ich da. Also am Anfang war ich gar nicht so, ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht auspacken, was mache ich jetzt hier? Warum bin ich jetzt hier? Keine Ahnung. Und dann ist man so das erste Mal alleine. Da ich dann, also ganz am Anfang auch ging das noch nicht mit der mit dem SIM-Karte und dann hast du keinen Kontakt irgendwo hin und dann merkst du so richtig, okay, du bist so ganz tolle auf dich allein gestellt und immer mit dir allein und ist man ja auch. Aber ich glaube, das sind so Momente, wo man das halt nochmal mehr so realisiert und wo man dann halt auch an sich wächst irgendwie, dass man sich dann mit sich selber und der Situation dann irgendwie arrangiert. Also ich glaube, es kommt dann auf das Individuum drauf an, wie man halt dann mit der Situation vielleicht umgeht. Und so Krankheit war halt immer blöd, weil da hast man ja am liebsten jemanden, der einen dann die ganze Zeit betüttelt und pflegt und alles Mögliche. Aber da hat mir dann Ralf auch oft geholfen und hat mir dann Suppe vorbeigebracht. Oder halt einmal hatte ich so eine Entzündung, da sind wir dann zum Arzt gefahren. Und das, da wusste ich dann auch, ich bin nicht alleine. Oder auch andere Leute haben mir mal Obst vorbeigebracht oder sowas. Also das hat dann schon immer gepasst. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn es die Mama einen pflegt, so klar. Ja, aber das sind halt Sachen, die, an denen wächst man dann. Auch wenn es nicht leicht ist in dem Moment. Aber geht man stärker draus raus, ja.
Okay, dann wieder zurück zum Abschied. Du hast dich jetzt verabschiedet, nach 72 Stunden war dir wieder in Deutschland. Wie war dann dein Ankommen in Deutschland?
Ja, auch ganz hart. Also das hat halt voll gebraucht, bis also mein Körper war dann zwar da, aber meine Seele war halt noch gar nicht wieder zurück. Das hat einfach noch länger gedauert, bis ich das irgendwie realisiert habe, dass ich jetzt wieder in Deutschland bin und dass das jetzt vorbei ist und dass das jetzt wieder meine Realität ist. Und vor allen Dingen dann halt in Corona-Deutschland anzukommen, also die Sachen, auf die man sich gefreut hat, um heimzukommen, also mit Freunden treffen, weggehen, essen gehen, Familien feiern oder sowas, das war dann ja eh auch alles nicht möglich. Und dann war man dann wieder in Deutschland und konnte irgendwie nichts machen. Und also es war schon sehr hart, da dann, also da erstmal wieder irgendwie den Sinn so zu finden, hat dann auch gedauert ein bisschen, weil ich ja auch dann nicht direkt irgendwie angefangen habe, was zu studieren oder keine Ahnung. Ich hatte dann noch ein halbes Jahr lang Pause, sage ich mal, was in Ordnung war und irgendwann, ne, man beschäftigt sich dann schon. Aber ja, dadurch, dass die Zeit ja eigentlich anders verplant war und dann die war dann auf einmal da, war nicht so ganz einfach dann, ja.
Und jetzt hast du dich ja dann entschieden, nochmal nach Fidschi zu reisen, ne?
Ja, genau. Ich war jetzt, ist auch schon wieder 2 Jahre her, ich war 2024 für 5 Wochen nochmal auf Fidschi. Und das war wirklich ganz, ganz toll für mich, dass ich das nochmal selbstbestimmt habe machen können. Also zu den Zeiten, die ich will und auch abreisen, wenn als ich es mir halt gebucht habe und das nicht irgendwie jetzt, ne,
von außen vorgegeben wurde, ne?
Kam und ich da einfach on my own terms halt war. Und ja, das hat ganz viele Sachen, konnte ich da für mich irgendwie nochmal mehr abschließen, die halt durch diesen abrupten Abbruch noch irgendwie ungeklärt für mich waren. Und das hat mir wirklich sehr gut getan. Und das kam, glaube ich, schon so am Anfang mit dem, ich weiß nicht, ob das sagen willst du da?
Erzähl, ja. Genau.
Genau, weil ich damals, als ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe, war ich beim Casting für die Fashion Week Fidschi. Also sie haben da eine eigene Fashion Week und die ist auch richtig professionell und qualitativ sehr hochwertig, auch mit den Designern und so. Und also ich model ein bisschen und das habe ich damals eben auch schon gemacht. Und dann dachte ich mir, naja, gehe ich halt mal zum Casting. Und
also das hast du schon in Deutschland gemacht?
Genau, das habe ich schon in Deutschland gemacht und dann dachte ich mir, schaue ich halt mal. Ich hatte dann vor Ort auch 2 Fotoshootings mir organisiert mit Fotografen vor Ort, die ich halt auf Instagram gefunden hatte. Und dann ja, bin ich zum Casting gegangen und dann wurde ich halt eben auch ausgewählt als Model für die Fashion Week. Und dann konnte ich dabei ja auch nicht teilnehmen, weil ich dann ja gar nicht mehr da war. Die hat dann tatsächlich noch normal stattgefunden, weil da in Twitchy eben dann noch kein Corona war. Und Ja, es war auch dann blöd. Dann musste ich das halt von Deutschland dann anschauen und hätte gewusst, ich hätte da jetzt auch laufen können. Und dann, als ich dann eben das zweite Mal 2024 da war, habe ich mir den Zeitraum, da war ich flexibel zeitlich, so gelegt, dass ich eben zu Fashion Week dann nach Fidschi fliege und habe das halt vorher eingetütelt mit den Leuten, das habe denen halt meine Materialien geschickt und halt ja, mich so digital beworben und dann haben die mir eben zugesagt, dass ich halt als Model laufen kann. Und dann war das wirklich so ein Full-Circle-Moment auch für mich, dass ich dann nochmal da war und dann da eben auch das Modeln damit verbinden konnte. Und ja, das war richtig, das war richtig toll für mich, dass ich dann das, was ich da angefangen habe mit dem Casting während des Freiwilligendienstes, dann da nochmal selber dann leben zu dürfen, ja.
Und war denn auch jemand von deiner Einsatzstelle dann da, um dich auf dem Laufsteg zu sehen? Oder ist das überhaupt geöffnet?
Ja, man kann sich da normal Tickets kaufen. Okay. Ja. Da sind dann eben Freunde, die ich dann ja eben auch besucht habe, waren dann eben da und haben mir dann auch zugeschaut. Und das war auch richtig schön. Mhm. Ja, das war richtig toll.
Wenn du jetzt so zurückblickst, kannst du sagen, was sich durch dieses Jahr in dir verändert hat?
Die Einstellung zur Welt grundsätzlich, also so ein Verständnis irgendwie für die Privilegien, die man hat hier in Deutschland, aber auch zu dem Mindset, dass wir Deutschen oft haben, dass hier alles das Beste ist oder dass hier, wie das läuft, das ist so, wie es richtig ist und so soll es überall sein, dass das halt nicht stimmt, dass es ganz viele verschiedene Formen gibt an Regierungen, an Lebensformaten, an Glaubensrichtungen, auch in Bezug, also jetzt vom christlichen Glauben, wie man die Bibel anders auslegen kann, aber was jetzt auch nicht richtig oder falsch ist, sondern halt auch einfach durch die Kultur geprägt ist und durch die eigenen Erfahrungen. Und einfach da halt eine ganz andere Offenheit und ein anderes Verständnis, eine andere Sichtweise für die Welt.
Wir haben jetzt über Vertrauen und Gemeinschaft, über Ankommen und Verbundenheit gesprochen. Wenn du jetzt nochmal auf deine Zeit auf Fidschi schaust, gab es einen Moment, in dem du bewusst gemerkt hast, jetzt muss ich loslassen?
Ja, also beim Abschied mit der Familie natürlich, das loszulassen, erstmal so das alte Leben da erstmal, weil man ja dann einfach auf sich allein gestellt und erstmal alleine ist, das loszulassen. Und natürlich das kam dann erst später halt wieder, als ich in Deutschland war, dass man dann halt Fidschi auch dann loslässt und sich dann wieder mit der Realität hier vor Ort dann wieder arrangiert, weil man muss dann natürlich auch wieder hier Fuß fassen, ja.
Und auch auf die Leute vertrauen, also auch die Kontrolle loslassen, oder?
Auf jeden Fall, also dieses auf sich gestellt sein und irgendwo hingehen, wo du noch niemanden kennst und fremd bist erstmal, ist ja viel ins Vertrauen gehen, also ins Gottvertrauen ja eigentlich, weil du habe ich auch oft festgestellt, ich habe mit den Leuten nichts gemeinsam, außer den Glauben. Alles ist anders, wie man aufgewachsen ist, welche kulturellen Werte man hat. Nicht mal irgendwelche Kinderserien oder Kinderbücher oder weiß ich nicht. Hier ist man dann ähnlich sozialisiert und hat dieselben Insider-Jokes oder lacht über dieselben Sachen so. Aber selbst das hat man ja nicht, weil es einfach anders ist. Außer halt, dass man an denselben Gott glaubt.
Da hast du dann also gespürt, was euch verbindet. Gab es denn dann auch einen Punkt, an dem du gespürt hast, dass du nicht nur zu Besuch bist, sondern dass du jetzt auch ein bisschen dazugehörst und dich auch zu Hause fühlst?
Doch, ich habe mich dann schon da sehr, sehr zu Hause gefühlt. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich wirklich ein ganzes Jahr da gewesen wäre, weil ob ich dann wieder so zurückgekommen wäre, weiß ich nicht, weil es mir wirklich so gut ging und ich da so eine tolle Zeit hatte und ich mich da so wohlgefühlt habe. Und ich glaube, je länger ich da gewesen wäre, umso mehr wäre es dann noch mehr gekommen.
Es ist ja nicht jeder Tag gleich und manchmal hast du dich wahrscheinlich auch fremd gefühlt. Das ist ja immer so, egal wo man ist. Man kann sich auch zu Hause mal fremd fühlen. Aber was hat dir geholfen, durchzuhalten, auch innerlich da zu bleiben, auch wenn es nicht einfach gewesen ist?
Also oft habe ich mir gedacht, jetzt bin ich eh schon hier. Also jetzt bin ich hier. Und auch ganz am Anfang hatte ich mir damals so gedacht, ja, am Anfang wollte ich nicht mal meine Taschen auspacken, weil ich so, was mache ich jetzt hier? Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, ich muss es jetzt ja trotzdem machen. Also bis ich muss ja dem ein bisschen eine Chance geben und ich kann jetzt ja nicht direkt schon Mission in der Welt sagen, ich will wieder zurück. Also ein bisschen muss ich wenigstens jetzt das trotzdem versuchen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also selbst wenn ich jetzt anrufe und sage, ich will doch wieder heim, bis die mir den Flug buchen würden und bis das alles eingetüdelt wäre oder bis das überhaupt in Ordnung wäre, das dauert jetzt ja auch. Jetzt kann ich meine Sachen auch auspacken. Und ja, dann hatte ich nie wieder das Gefühl, dass ich weg will. Ja.
Wenn du an deine Werte oder Eigenschaften denkst, die dich durch dieses Jahr getragen haben, welche waren das und haben sie sich so quasi im Lauf der Zeit auch verändert, dass du andere Werte und Eigenschaften in der Zeit entwickelt hast? Was würdest du sagen? Du hast schon von Mut und Durchhaltevermögen gesprochen. Welche willst du noch nennen?
Ich glaube, das, was ich vorhin auch schon mal ein bisschen so angesprochen habe, mit diesem, dass man denkt, dass man das hier richtig alles weiß, sodass man bereit ist, da die Perspektive zu wechseln und von seinem, ja, wir machen das schon immer so und das ist richtig so, so dieses zu hinterfragen, weil man ja seine eigenen Werte kennt, wie man aufgewachsen ist und auf einmal wird man mit ganz anderen Sachen konfrontiert und dann muss man sich halt damit beschäftigen, okay, ist das jetzt richtig, wie ich das gelernt habe oder die das gelernt haben oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? So, ich weiß jetzt nicht, was der richtige Wert als Name dafür ist. Hinterfragen von Sachen? Keine Ahnung. Ja.
Gibt es jetzt, nach so langer Zeit, in der du wieder hier bist, Leute, mit denen du weiterhin in Kontakt bist?
Also ich war ja die einzige Freiwillige auf Fidschi von Mission Eine Welt. Das ist natürlich auch eine besondere Situation, weil meistens ja eigentlich mehrere Freiwillige zumindest im selben Land sind. Aber ich war dann im Austausch mit den Jungs, die auf PNG waren, weil das ja trotzdem Pazifik ist. Klar, es ist nochmal ein ganz anderes Land und hat andere Herausforderungen und Möglichkeiten. Aber von der Grundgegend. Und das war auch immer ganz schön, sich dann darüber auszutauschen. Und viele Sachen sind ja auch universell, sage ich jetzt mal, für einen Freiwilligendienst. Also mit Ankommen oder sich fremd fühlen, Anschluss finden, Krankheit oder solchen Sachen, wie man dann halt damit umgeht. Und da sich auszutauschen war ganz wichtig. Und im Kontakt mit Leuten, wir haben uns danach mit den Freiwilligen noch öfter auch so privat außerhalb von den Rückkehrerseminaren von MEW getroffen. Und das war auch echt immer schön, wenn man da einfach noch viel hat, worüber man sprechen will, was einfach Leute, die nicht die Erfahrung haben, machen können, gar nicht so nachvollziehen können. Und mit Leuten vor Ort bin ich eben auch ab und zu noch in Kontakt eben über Social Media oder ja. Das ist dann natürlich auch immer schön, wenn man dann den Kontakt irgendwie auch pflegt, auch trotz der verschiedenen Leben, die man hat. Und ja, ist dann schon spannend.
Der Abschied kam für dich ja ziemlich plötzlich. Gibt es aus dieser Zeit einen Moment, den du gerne mit uns teilen möchtest?
Hatte ich jetzt, glaube ich, keine, die mir jetzt so intensiv in Erinnerung ist, einfach grundsätzlich so die Liebe, die man ja eigentlich spürt in den Verabschiedungen. Sonst würde es ja nicht so wehtun. Ja, ich habe da auch mal so ein Zitat oder so gelesen. Das ist, wenn man halt, also auf Englisch ist es eigentlich, aber von der Quintessenz, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man an vielen verschiedenen Orten ist und Leute und Freunde kennengelernt haben, dass man halt nie wieder nur an einem Ort richtig zu Hause ist. Und das ist halt der Fluch und Segen ein bisschen, weil auf der einen Seite ist es total toll, auf der Welt zu Hause zu sein, aber man kann halt auch nicht immer überall sein und ja, so ein bisschen.
Dann noch zum Schluss. Aber davor möchte ich gern nochmal von dir wissen, was du jetzt einer Person sagen würdest, die über ein internationales Freiwilligenjahr nachdenkt.
Mach's auf jeden Fall. Ja, kurz und knackig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.